Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns um den Segen des Wortes Gottes beten. Danke für dein heiliges Wort, das du uns schenkst für diesen Sonntag, für unser Leben und für unseren Glauben. Wenn wir jetzt die Predigt über dein Wort hören, so wollen wir dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Worte für unser Leben erschließt. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du uns deinen guten und heiligen Geist schenkst. Darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines lebendigen und heiligen Wortes an uns allen. Amen. Den Predigtext haben wir schon gehört. Als Epistel, der Herr segne dieses sein Wort an uns. Wer meinen Status liest, da wird gelesen haben, was über dieser Predigt steht. Adventsmenschen. Ich weiß nicht, was man dabei denkt, aber ich denke, jetzt fängt er auch noch an. Kaum ist man aus dem Urlaub zu Hause, liegen im Laden die Weihnachtsmänner, der Spekulatius, die Pfefferkuchen. Alles schon da. Dabei ist Weihnachten, Advent, noch ganz weit weg. Wir wollten die doch Zitronen einkaufen, war schon alles leer. Ja, die Zeit ist vorbei, die Leute haben doch alles schon Stunden gebunden, haben es die Verkäufer angesagt. Also wir schneiden bestimmt noch zu Weihnachten an. Adventsmenschen, sind wir das? Oder sagen wir, nee, Advent und Weihnachten, das geht erst später los, ist jetzt noch nicht. Aber ich denke, Christen sind 365 Tage Adventsmenschen. Und im Erzgebirge sagt man ja auch, es ist das Weihnachtsland, auch wenn kein Schnee liegt. So denke ich, sind wir Adventsmenschen, Menschen, die warten können. Die warten, dass Jesus einmal wiederkommt. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dazu habe ich im Radio eine schöne Geschichte gehört, deren Ende ich leider nicht mehr mitbekommen habe. Ist aber auch unwichtig. Ein Ehepaar hatte ein tolles Haus gebaut, wahrscheinlich auch nicht ganz billig, mit vielen wertvollen Sachen drinnen, und die Frau war ängstlich. Ein Angsthase, wie er so im Büro steht, und bei jedem Geräusch in der Nacht hat sie ihren Mann geweckt. Du steh auf, da ist ein Einbrecher bei uns im Keller. Und der Mann, wie das ein Mann so macht, ein teurer Ehemann, geht in den Keller und guckt nach. Nein, Frau, es ist niemand da. Nach 30 Jahren war es soweit. Da war ein Einbrecher da. Die Frau hat den Mann geweckt, der Mann wieder runter und den Einbrecher entdeckt. Was hat er gesagt? Sie müssen unbedingt zu meiner Frau hochkommen und sich hier vorstellen, die glaubt mir das jetzt nicht, dass wirklich mal ein Einbrecher da war. Was sagt uns die Geschichte? Die Frau war darauf vorbereitet. Die war darauf vorbereitet, irgendwann passiert's. Irgendwann kommt ein Einbrecher. Und dann kommt. Und wir Christen, wir sollen darauf vorbereitet sein, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt. Das kann ich euch versichern. Die Frau, die sich durch nichts davon abhalten, in dem Glauben, eines Tages kommt ein Einbrecher. Und Paulus schreibt das ja auch den Thessalonischen. Warum? Die Zeit der Naherwartung war vorbei. Die ersten sind gestorben, Irgendwann später ist dann Paulus selber gestorben und Jesus kam nicht wieder. Jesus kam nicht wieder. Was soll das werden, lieber Paulus? Was sagt Paulus? Ich weiß es selber nicht. Weder Tag noch Stunde. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und wenn wir so die Geschichte der Menschheit zurückschauen, wie viele haben versucht, diesen Tag zu berechnen. Wie viele waren der Meinung, am Tag X kommt es, da gehen wir auf einen Berg. Wie viele haben sich und ihre Familien umgebracht, damit sie den Tag, den Schreckenstag nicht erleben. Wie viele falsche Propheten sind aufgestanden, um den Tag vorherzusagen. Aber das will Paulus uns nicht sagen, mit vorbereitet sein, den Tag und die Stunde zu berechnen. Sondern Paulus ermutigt uns, wie Jesus auch, die Zeichen der Zeit zu beachten. Die Zeichen der Zeit zu beachten. Und wir leben nun mal in der Zeit, dass Israel wieder als Staat gegründet wurde. Dass der Feigenbaum wieder grünt. Und wir leben in der Verheißung, dass diese Generation nicht vergehen wird. Der Generationsbegriff, der ist dehnbar. Und den legen nicht wir fest, sondern den legt Gott fest, was eine Generation ist. Aber wenn wir uns umschauen, dann merken wir doch, wie das immer enger wird. Wie es immer enger wird. Wie es darauf zusteuert, dass Israel in dieser Welt ganz allein dasteht. Wir brauchen nur nach Amsterdam schauen. Das sind ganz einfache, stinknormale Fußballfans, die sich das Spiel ihrer Mannschaft anschauen wollen. Dummerweise sind sie aus Israel. Und sie werden dort kalt gemacht oder angegriffen, besser gesagt. Und ich weiß nicht, was die Wahlen in Amerika bedeuten, wie weit das Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Aber ich weiß, dass Israel von vielen Seiten angegriffen wird. Ich weiß nicht, welches Land das so aushalten würde, dass so vieles gegen sie ist. Aber Gott hat versprochen, wer mein Volk angreift, tastet meinen Augapfel an. Und das mussten viele schon erleben. Aber nicht nur das. Wenn wir uns umschauen, da steht, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien. Und Ukraine ist nicht weit weg. Von Erdbeben etc. Wenn Überflutungen, wir waren nur noch Spanien zu gucken. Also die Bibel sagt eigentlich die Katastrophen voraus, die uns jetzt irgendwelche Klimapapste einflüstern wollen. Deswegen sollen wir vorbereitet sein. Und Paulus sagte als erstes, Adventsmenschen, das sind Menschen des Lichtes. Ja, keiner kann sich das Erzgebirge ohne Licht vorstellen. Ne? Das geht nicht. Ne? Wenn im ersten Advent im 6. Schneeberg die Lichter angehen, dann ist das so. Dann ist das ein Fest. Und nicht umsonst heißt das Erzgebirge, man zählt nicht dazu. Ne? Das ist nicht Erzgebirge, ne? Das ist Vorteil. Aber die Evangelien erzählen uns nicht dazu. Das ist. Aber das ist etwas Besonderes, wenn das Licht die Heimkehr der Daniel verkündet, noch immer, trotz aller Zeitwirren hindurch. Ihr seid Kinder des Lichts, sagt die Bibel. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Ich bin ja selber ein Lichtfreund. Ne? Als Elektriker habe ich ja einen ältesten Beruf der Bibel, ne? Logisch. Und Gott sprach, es wäre Licht, und jemand müsste die Kabel verlegt haben. Und wir erleben da diesen Bibelvers bei uns zu Hause auch. Also bei mir kann das Licht ganz dort brennen, ne? Das ist so. Und meine Frau ist ein erzgebirgiges Mädchen, also ein bisschen zusammenländisch, ist aber auch gut so, das brauche ich. Da war das Licht ausgeschaltet. Wir hatten wieder das Licht eingelassen. Ne? Das ist, aber ich höre das von vielen Ehepaaren. Komischerweise ist das dann manchmal so. Das sind Kinder des Lichts. Ich freue mich, wenn Licht brennt. Und wenn ich nicht im Finstern dann die Bodentreppe runterfällt. Das mag ich einfach nicht. Und ich weiß, wie schmerzlich das ist, wenn man der Bodentreppe runterfällt, weil man kein Licht anschalten will. Ich habe es selber erlebt, da wurde mein Knie im Eimer. Aber Paulus meint ja nicht dieses Licht, das ja überall da ist, sondern Paulus meint ja uns. Wir sollen Lichter sein. Licht auf dem Berge. Wir sollen leuchten mit unserem Leben. Und wir sollen es heil machen, wir sollen anders sein. Und wir haben das ja gerade hinter uns, ne? Reformationsfest, Allerheiligen, Halloween. Was tun wir unseren Kindern an? Lassen wir sie als Geribbelt draußen rumlaufen? Mit Kürbisköpfen? Den Teufel ins Gesicht gemalt? Den Teufel geweiht? Ich weiß es nicht. Warum die Finsternis immer mehr um sich greift? Als Kind habe ich Halloween nicht gekannt. Ihr? Nein. Einfach nicht gekannt. Und mich erschreckt das, dass die Macht der Finsternis immer mehr um sich greift. Auf unsere Kinder, auf unsere Familien. Wenn ich da das neue Gesetz mit der Geschlechtsbestimmung erkenne, dann wird mir das Angst. Wenn wir jedes Jahr uns neu entscheiden dürfen, was wir sind. Und wenn man nicht von der Geburt aus, von wie Gott uns geschaffen hat, Mann und Frau sind, sondern wenn, wie es verkündet wird, der Arzt das festlegt, wenn man geboren wird, erscheint mir alles sehr komisch. Die Macht der Finsternis greift immer mehr um sich. Dann habe ich in einer Predigt gehört, die das gemacht haben, die psychiatrischen Kliniken, die können ein Lied davon singen. Und das alles gerne wieder zurückmachen lassen wollen. Wenn alles bei uns Männern dann wieder dran wäre. Da kann man noch weitergehen. Wir waren im Harz. Womit macht man Werbung? Mit Hexe, mit Teufelsmauer und so weiter und so fort. Das zieht. Mit dem Licht macht man nur mehr Erzgebirge Werbung. Aber wir sind Menschen des Lichtes. Wir dürfen in Wildenau, in Oberprinz, in Weißbach, wir dürfen strahlen. Das muss man uns ansehen. Ihr seid Kinder des Lichtes. Von innen heraus leuchten. Ihr seid hell. Ihr seid Kinder des Lichtes. Zweitens, Adventsmenschen sind Menschen des Glaubens. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und auf das Heil. Mir ist dieser Bibelvers im Wald ganz deutlich geworden. Ja, ihr könnt mich groß angucken. Aber vor ein paar Jahren, noch nicht so lange her, da hat der Borkenkäfer da uns zugeschlagen. Über einen Hektar. Dann gehst du hinaus, der Waldarbeiter hat die paar Bäume umgeschmissen. Und vier LKWs. Und dann siehst du diesen großen Haufen und dann weißt du, du musst bis von früh bis abend im Wald sein. Was gar nicht ging, wenn es finster war oder kopflang war. Da warst du irgendwann mit der Motorsäge hingefallen und ausgerutscht. Wir haben das Tageslicht gebraucht, um arbeiten zu können. Ich konnte mir es auch nicht erlauben, besoffen im Wald rumzustiefeln mit einer Motorsäge. Auch das wäre eventuell tödlich ausgegangen. Ich musste mir Gedanken machen, wie mache ich es? Ich müsste auch meine Schutzkleidung anziehen. Und spätestens dort fiel mir das von unserem Lehrgang wieder ein. Da haben die so eine Schnittschutzhose genommen mit 12 Lagen, haben die in einen Baumstamm gespannt, Motorsäge, und dann haben die dort in die Hose reingeschnitten. Wer es bis dahin nicht geglaubt hat, dass die Hose dich schützt, spätestens dort hat er es gesehen. Da ist mir dieser Vers so lebendig geworden. Ohne Schutzkleidung, ohne Schutz von Gott geht nichts. Wir brauchen unseren festen Glauben, den dürfen wir nicht verlieren. Und wir dürfen im Licht leben und nicht in der Finsternis. Und als ich es nicht glauben wollte, habe ich es an meinen Schuhen gesehen. Die hatten nämlich dann einen Schnitt. Als doch ein bisschen finster wurde. Wir dürfen Kinder des Glaubens sein, daran glauben, dass sein Wort wahr ist, dass er für uns gestorben ist und dass wir einmal bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Und das dürfen wir im Blick auf die Vergangenheit unseres Lebens. Wir dürfen glauben, dass Gott uns unsere ganze vergangene Schuld vergeben hat. Das dürfen wir auf unsere Gegenwart hin glauben. Und das dürfen wir auch in unsere Zukunft hinein glauben. Adventsmenschen sind Menschen des Glaubens. Adventsmenschen sind Menschen der Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Menschen sind lieblos geworden. Menschen sind lieblos geworden. Ich habe es von jemandem gehört, da haben die Kinder mal gesagt, und der war jünger wie ich, Falli, wir haben schon einen Platz im Pflegeheim für dich ausgesucht. Boah, ist brutal, ne? Oder da gibt es einen Anzeigenmeister, der durch die Gegend rennt und alle Leute notiert, die irgendwas falsch gemacht haben. Und das wird im Internet hoch gefeiert. Und ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ich habe in meinem Schrank Ordner stehen. Im ganz normalen Neubaublock auf dem Dorf. Das habe ich falsch gemacht. Den Müll dann zur falschen Zeit ausgestellt. Den Deckel nicht richtig zugemacht und so weiter und so fort. Das ist Kindergarten. Kindergarten. Menschen sind lieblos geworden. Und manchmal merke ich das auch im Chor. Oder in der Gemeinde, oder in der Kirche, oder überall. Wie lieblos miteinander umgegangen wird. Manchmal ist es der Wortschatz, der Tonfall. Und das macht mich traurig, dass das so ist. Wie lieblos wir geworden sind. Und da denke ich auch, mit Grauen an die Corona-Zeit zurück, wie lieblos wir da miteinander umgegangen sind. Wie Abendmahl verweigert, Besuche verweigert. Ja, wir können alles im Internet angucken, wir können Gottesdienste im Internet angucken, aber wäre es nicht Liebe, wenn wir uns wieder einander besuchen und sagen, du, ich habe jetzt meine Zeit für dich. Schön, dass du mich eingelassen hast. Ich habe jetzt mal mein Programm runtergefahren. Denn die Liebe Gottes ist doch ausgegossen in unser Herz. Und dieser Liebe sollen wir weiten Raum geben. Wie hat Martin Luther einmal gesagt, wenn mein Nächster mich braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und ihm helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkind und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Der große Martin Luther hat das gesagt. Adventsmenschen sind Menschen der Liebe. Adventsmenschen sind Menschen der Hoffnung. Ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid, ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und was sagt meine Frau? Setz den Helm auf. Du fährst auf der Straße. Da kann ganz schnell was passieren. Beim Motorrad, beim Nummernfahren setzt man Helm auf. Ja, ich kann darauf hoffen, dass nichts passiert. Funktioniert. Manchmal. Manchmal auch nicht. Und wenn ich so früh mal die Nachrichten durchblättere und gucke, was so passiert ist, erschrickst du schon, was passiert. Wenn ein Mädchen mit 19 Jahren gleich zweimal nacheinander überfahren wird, vor kurzem erst passiert. Gut, ihr hat der Helm auch nichts mehr geholfen. Aber die hatte vielleicht auch die Hoffnung, dass sie heimkommt. Sie kam nicht mehr heim. Wir können hoffen, ja, dass wir gesund bleiben. Wir können hoffen, dass wir keinen Krieg haben. Wir können hoffen, dass wir im Alter noch versorgt werden. Wir können hoffen. Aber eine Hoffnung kann uns niemand rauben. Nämlich die Hoffnung auf unser ewiges Leben. Die kann uns niemand rauben. Und diese Hoffnung können wir für uns selber haben. Diese Hoffnung dürfen wir aber auch für unsere Mitmenschen haben, für sie beten. Diese Hoffnung dürfen wir auf unsere Verhältnisse haben, dass Gott uns segnet, dass Gott bei uns ist. Und diese Hoffnung dürfen wir auch für unsere Gemeinden haben. Wir haben uns vor uns unterhalten, wie das so mit den Pfarrern in den Gemeinden ist, wie viele Dienste getan werden müssen. Aber eins ist der Fakt, es geht immer irgendwie weiter. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir dürfen die Hoffnung für diese Welt haben, dass Jesus einmal wiederkommt und alles neu macht, dass wir einmal bei ihm sein werden. Und diese Hoffnung hat mein Kfz-Monteur in ganz einfache Worte gefasst. Er hat gesagt, ich habe mich da mit jemandem gehalten, der glaubte nicht. Und da hat er gesagt, wenn dein Weg richtig ist, dann haben wir alle Bede, das Nachsehen. Du glaubst nicht, ich glaube, dann ist einfach Schluss und vorbei. Aber wenn mein Glaube richtig ist, mein Weg ist, hast nur du es nachsehen. Und ich habe das ganze Tolles, worauf ich mich freue. So einfach kann man das sagen. Und das ist das Fünfte, das ist unser Trost, dass wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Fünftens, Adventmenschen sind Menschen des Trostes. Ich weiß nicht, wann es passiert. Selbst der große Paulus wusste es nicht. Wir alle wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wenn wir hinausgehen, ob wir gesund zu Hause ankommen. Ich wusste auch nicht, wie ich hierher komme. Plötzlich stand ein Schild und sagt das. Ich war das einfach. Wir wissen nicht, was morgen ist. Ob irgendein Schicksalsschlag kommt, ob irgendwas kommt, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir einmal in der Ewigkeit sein werden. Und darum sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Ist das nicht ein tolles Wort, dass wir uns einander trösten können und aufbauen dürfen, einander Mut machen dürfen, einander diese frohe Botschaft weitergeben dürfen? Weil wir dieses Wissen haben, wir werden nicht sterben, sondern leben mit ihm gemeinsam. Oder wie es jemand sagt, wenn ich tot bin, trauert nicht um mich. Ich habe nur eine andere Adresse. Und die ist im Himmel. Das ist doch ein Trost, dass wir einmal das neue Jerusalem erleben dürfen. Einmal die neue Welt. Das ist doch so was Tröstliches. Und da dürfen wir uns total freuen, dürfen das erwarten, wie wir als Väter warten mussten, bis der Bauch unserer Frau weniger geworden ist und sie uns ein Kind, und ihr ein Kind geboren hat. Mein Bauch ist geblieben. Aber trotzdem haben wir uns daran gefreut. Gefreut wie die kleine Königin. Im ersten Kind, das zarte Kind in den Armen zu halten, das war doch was ganz Tolles. Und ich durfte alle 6 Kinder mit meiner Frau gemeinsam zur Welt bringen. Das war ein Wunder, selbst in DDR-Zeiten ging das. 87. Und das war toll, dabei sein zu dürfen, dieses Wunder zu erleben. Das war ein kleiner Wunder. Wie viel mehr wird das in der Ewigkeit sein, dieses Wunder der neuen Schöpfung? Wie viel mehr? Und wer sich darauf nicht freut, der ist selber dran schuld. Und darum dürfen wir Menschen des Lichtes sein, Menschen des Glaubens, Menschen der Liebe, Menschen der Hoffnung und Menschen des Trostes. Wir beten, leben oder nicht, das macht einen großen Unterschied. Jesus ermutigt uns, uns nicht vom Alltag und von den Sorgen, von den Nöten treiben zu lassen, sondern ihn zur Ehre Gottes zu loben und zu preisen und unsere Prioritäten nach seinem Willen auszurichten. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Ich meine, bei der Geburt, wir wussten es ungefähr, wann das Kind kommt. Ne? Aber als es dann so weit war, Jesus kommt und was, schnelles Auto, geht los. Und dann ging es los. Ich musste schon manchmal dann rausgehen, dass du das Krankenhaus noch erreicht hast. In der Hochzeit, die haben wir vorbereitet. Da haben wir alles organisiert. Da bringen wir das auch im normalen Leben. Und so dürfen wir auch das in Bezug auf unsere Ewigkeit alles vorbereiten. Wir müssen uns immer wieder fragen, habe ich alles vorbereitet? Habe ich alles vorbereitet? Habe ich meine Schuld bekannt? Freue ich mich auf die Ewigkeit? Wie geht mir's? Wie geht dir's? Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Ist die noch in Ordnung? Ist er der Mittelpunkt meines Lebens? Oder sind die Sorgen und Nöte? Zwickt hier, zwickt da? Ist hier hinten das leer? Ist das wichtig? Oder ist Jesus immer noch mein Mittelpunkt? Wir dürfen in dieser Welt etwas anderes sein. Und darauf freut sich diese Welt. Auch wenn sie es nicht immer so zeigen. Unsere Gemeinde, unser Dorf, unser Land braucht Adventsmenschen. Braucht dich und sie braucht mich. Und dazu brauchen wir den Segen unseres Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.